Hallo Leute, hier ist der X-Men Axel Tischer und ich möchte euch sagen, hört euch Catch Club, den Podcast an. Super Stories, es geht um den professionellen Berufsringkampf, also reinhören, lohnt sich. Und ja, liebt Wrestling, denn wir alle lieben Wrestling.
Oh my God!
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Independent Circuit hier beim Catch Club und wir sprechen heute über das letzte Wochenende. Da hat nämlich ICW No Holds Barred zwei Shows in der TWE Arena in Red Bank veranstaltet. Und ich mache das natürlich nicht alleine. Ich bin natürlich der Sebastian, wie ihr das schon gehört habt. Und mit mir dabei sind natürlich zum einen ja mein Do-or-Die-SCI-Reisefahrer, der Drew.
Jawohl, SCI all fucking day.
Genau so.
Egal, hallo zusammen.
Egal. Worüber wir uns auch sehr freuen, können wir beim Folgen kurz zur Seite ziehen. Das ist nämlich jetzt noch letzte Sekunde passiert, deswegen freuen wir uns umso mehr, ihn zu begrüßen zu dürfen, den lieben Dieter.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich verliere auch mal meine ICW-Jungfräulichkeit.
Haben wir noch nie mit dir darüber geredet, tatsächlich?
Nee, das Ding ist, ich habe bis jetzt so vereinzelt was gesehen, beziehungsweise ja. beim Comeback, also hier bei ICW No Holds Barred 64, ja. Da wollte ich ja mitmachen, aber da hat mich IWTV nicht gelassen.
Klassiker.
Du hast auch irgendwie der Einzige von uns, der irgendwie immer so krasse Probleme damit hat, ne, mit IWTV.
Also seit der neuen App geht's in der Regel, aber wenn ich wirklich was gucken will, habe ich da oft Probleme mit. Jetzt bei der Show ging das ohne Probleme, aber oft habe ich dann teilweise, dass das dann einfach nicht mehr lädt oder nicht mehr abspielt und super komisch oder nur noch in 260 Pixel gezeigt wird. Aber bei der Show hätte ich jetzt gar keine Probleme, zum Glück. So, was mich natürlich auch schon mal sagen lässt, es war nicht die letzte Show, die ich gesehen habe.
Das ist schon mal sehr positiv, dass du das so sagst. Ich glaube, Dida, du hast ja jetzt wirklich nur No Holds Barred Volume 68 geguckt, ne?
Komplett, ja.
Genau. Aber Pit Fighter hast du nicht gesehen, ne?
Nie.
Gut. Du hast es ja gesehen. Ich würde sagen, ja. Da können wir relativ kurz drüber reden. Also wir müssen da jetzt nicht Match für Match durchgehen. Erzähl vielleicht einmal so kurz, welche Matches haben dir gefallen? Was ist dir irgendwie so im Kopf geblieben? Wie hast du die Show so insgesamt gesehen?
Es war eine solide Show, würde ich sagen. Also auf jeden Fall die deutlich schwächere von den beiden, aber die 169, die 168, die wird auch schwer zu toppen sein, seien wir jetzt mal da ganz ehrlich. Ich fand es soweit aber fein. Die hatten ein nettes Match zwischen den beiden Goons, also zwischen den beiden Schwestern, hier Peyton Blair und Lizzie Blair. Ich fand auch Tommy Vendetta gegen Hoodfoot tatsächlich anständig. Gary J gegen Bob Beverly fand ich auch cool. Auch mal Gary J in so einem Pitfighter Deathmatch Environment zu sehen, war eigentlich ganz cool. Dr. Redacted gegen Jameson Shook hat mir auch gefallen. Ich finde, Jameson Shook, der macht sich auch mittlerweile echt gut in diesen ganzen Deathmatches. Der hat jetzt schon ein paar gemacht. Ja. Das hat mir gefallen. Und den Main Event fand ich eigentlich auch ganz cool, auch so ein bisschen aus. So aus Fangründen natürlich sowas mit Tank dann halt und gegen Arctic Skoga war das auch fein. Also alles in allem eine solide Show. Es war jetzt kein überkrasses Match dabei, aber so die paar, die ich jetzt so genannt habe, die waren ganz in Ordnung oder ganz anständig.
Ja, würde ich mich anschließen. Ich finde, das war eine relativ konstant anständige Show. Ohne große Ups, aber auch ohne große Downs. Ich möchte noch erwähnen den Opener, Malcolm Monroe III gegen Anakin Murphy. Ich finde, das war ein ganz anständiger Einstieg, sind ja auch beides eher so Hybrid-Wrestler.
Ja,
mir hat, glaube ich, das Main-Event am besten gefallen, aber es gab, wie du schon sagst, das Duell der beiden Zwillings-Wrestlern war, glaube ich, wahrscheinlich eins der besten Matches, Singles-Matches von beiden, die ich bis dann gesehen habe. Und ansonsten sind die auch eher am Tag-Team unterwegs und Dr. Redacted gegen Jameson Shook war nicht ganz so over the top, wie man das von Redacted kennt. Was vielleicht für manche auch gar nicht so schlecht ist.
Ja.
Und ja, war ein anständiger Einstieg. Ich weiß gar nicht, war das erste Mal, dass du diese Pitfighter-Show gesehen hast? Oder?
Ja.
Weil das
ja.
ist ja immer, also einmal kurz auch für die Zuhörer, ICW macht das inzwischen meistens so, dass es an einem Wochenende zwei Shows gibt. Freitags die Pitfighter-Show und samstags die normale ICW Notes Bar Show. Unterschied ist, Pitfighter ist so eine Art Kampfkäfig. Wir hatten ja schon gerade drüber geredet, du, das ist so ein bisschen wie dieses Lion's Den, hieß das ja, glaube ich, was man da damals mit Ken Shamrock assoziiert hat, und später hatte man es ja auch mal bei NXT, meine ich. Ich glaube, damit ist das so ein bisschen vergleichbar, und die normalen ICW Notes Bar sind halt dann die Ketten, die Chains. Ja.
Na, ich finde das Konzept eigentlich auch ganz, ganz cool. Ist ja auch ein bisschen vom besten TNA-Pay-Per-View überhaupt inspiriert worden, nämlich von Lockdown, wo ja alle Matches auch in einem Cage waren, wo man dann auch so tolle Sachen hatte wie wie das Blindfold-Cage-Match. Finde ich das eigentlich mal so ganz nett, wenn man das mal so irgendwie zwischendurch oder sowas macht. Oder wenn man am Wochenende eh die Show hat, dann ist halt eins die Pitfighter-Show oder sowas. Finde ich dann eigentlich ganz so ein nettes Asset einfach.
Das stimmt. Willst du noch irgendwas dazu sagen oder sollen wir dann direkt
dann machen wir gerne in die.
Genau. Genau. Ja, dann hatten wir einen Tag danach, an dem Samstag, an dem 4.1., hatten wir dann ICW No Holds Barred Volume 68. Wie ich schon gesagt habe, TWE in der Red Bank, wo du und ich ja letztes Jahr waren und ich ja schon auch im Jahr davor, viele bekannte Gesichter in der Crowd, sag ich erstmal mal weg.
Ja.
Wir hatten dann auch direkt mal ein relativ wichtiges Match im Opener, nämlich Atticus Koga, der zu diesem Zeitpunkt ja amtierende ICW American Deathmatch Champion, World Champion, gegen Cody Manhorn. Dieter, wie hat dir das Match gefallen, so zum Einstieg?
Eine Sekunde, so. Ich mochte das. Also ich muss sagen, bei Atticus was ich jetzt wieder gemerkt habe, ich finde ihn, also ich hoffe, dass man das so nachvollziehen kann, ich finde ihn an sich super cool, so von der Attitude vom Typ, aber wenn ich den sehe, bin ich immer so, ach ja. Aber eigentlich mag ich ihn, aber wenn ich ihn sehe, bin ich immer so, ach, ist ja Atticus. Und ich mein Problem ist bei ihm, der hat halt so ein Gesicht, das kannst du halt leider nur unsympathisch finden. Das passt natürlich super zu diesem Heel, aber ich bin immer so, ach ja, es ist Atticus. Aber er guckt dich halt schon an, als ob er jeden hasst. Und, aber das merke ich selber, ja, Cody Manhorn, richtig cool, in dem Match auch absoluter Underdog. Und ja, Atticus war natürlich super dominant, hat den mit Leitern beworfen und mit Stühlen. So, gib ihm. Und dann kommt Cody Manhorn mit einem Dragon Suplex und da habe ich mir nur geschrieben, upsie Dragon Suplex, weil Atticus ist nicht so schön gelandet, sag ich mal. Oder es sah zumindest so aus, aber ja, wie gesagt, eigentlich finde ich Atticus cool, aber irgendwas bin ich so, weiß ich nicht. Aber eigentlich ist der gut. Solange nicht 4-4-0 und alles weitere um ihn schwebt. Hm. Genau. Nee, sonst fand ich einen guten Opener. Also der hat Spaß gemacht. Er ging nicht zu lang. Ich war natürlich erst überrascht, dass dieses Match im Opener war und das Number One Contender Match im Main Event. Aber hat natürlich aufgrund der Story Sinn gemacht. Und ja, das ist so meine Meinung zu dem Match.
Wie siehst du das? Würdest du dich da anschließen oder siehst du
das anders? Würde ich mich tatsächlich anschließen. Das hat sich ja ein bisschen, das habe ich dann erst im Nachhinein aber gemerkt, weil ich habe erst die, auch hier die Volume-Show gesehen und die Pitfighter danach, weil halt die 68 für mich dann eher Priorität hat, und dann habe ich geguckt, ob ich es dann zeitlich noch schaffen will. Pitfighter habe ich dann geschafft, deswegen habe ich die dann danach geguckt. Und da hat sich das ja quasi im Main-Event halt angedeutet. Da hat ja Atticus Koga den American Deathmatch-Title gegen Tank verteidigt und dann wurde er ja von Shiny Shoes angegriffen.
Genau.
Und dadurch hat sich ja dann das Titelmatch angedeutet, weil für die, die es nicht wissen, ja, Shiny Shoes und Cody Manhunt, das sind Zwillinge.
Mhm.
Und
haben sie am Kommentar dann auch nochmal erwähnen müssen.
Genau.
Es
genau,
ist same person with different look.
Genau, genau, ja. Genau. In case you might not notice, ne?
Ja, genau so.
Und ich fand das auch gut. Ich finde Cody, der ist ja auch mittlerweile, der hat ja auch schon ein paar Deathmatches gemacht. Ich finde, der passt auch gut rein. Der ist auch so ein guter Hybrid-Wrestler, einfach was es angeht, der so ein bisschen auch so High-Flying mit so Deathmatch-Elementen kombiniert. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ja, so als Opening der Show fand ich das eigentlich fein. Ich kann das, was die da sagt, so mit Alex Coker irgendwie verstehen. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen diesen ganzen Umständen geschuldet. Jetzt auch ist er bei GCW irgendwie komisch wieder da. Du bist einfach irgendwie auch total vorgeschädigt mit dieser ganzen 4VO-Scheiße, die es ja bei ICW No Holds Barred irgendwie auch noch ein bisschen gibt.
Ja.
Und die sich da irgendwie seit 4 Jahren oder sowas durchzieht und so, da hat ja einfach keiner Bock mehr drauf, sagen wir mal ganz ehrlich, ne?
Nee.
Und irgendwie ist 4VO auch, sind auch diese Outsiders bei ICW No Holds Barred. Also diese, naja, halt wie die Vorgänger, so im Prinzip, wie die, woher es von adaptiert worden ist, aber so, sind halt die bösen Jungs, die da so reinkommen und dann alles an sich reißen. Ja, weiß ich nicht. Hat sich irgendwie auch alles immer so ein bisschen auserzählt, dieses ganze Invasion-Ding da, von daher. Ja, also ich bin jetzt auch niemand, der jetzt sagt irgendwie, yay, Atticus Koga, aber ich ist halt so, ja, okay, er ist halt da, meistens ist es dann nicht schlecht.
Also ich muss sagen, Atticus an sich bringt schon viel Gutes rein, das hast du auch gesehen, als er dann zu GCW zurückgekehrt ist. Aber er wird halt oft nicht so gut eingesetzt, würde ich eher sagen. Also es ist oft dann eher so, die Kontexte sind mit den, und dann, wie du schon sagst, dieses halt immer dann noch so ein bisschen mitschwingt. Es gibt ja auch in anderen Ligen dann noch diesen 4-4-0 Civil War. Da bin ich dann auch ganz raus, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht kriegen wir den auch bald noch bei der anderen Liga, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, aber zum Match möchte ich sagen, ich finde, das war ein richtig guter Opener. Das war auch perfekt gewählt als Opener, weil, wie ihr schon gesagt habt, Cody ist ja auch ein Hybrid-Wrestler, der halt, also Cody Mellon ist halt wirklich, der ist kein Deathmatch-Wrestler, der ist halt ein Wrestler, der auch Deathmatches macht, so würde ich das sagen.
Ja.
Und das hat man auch hier gesehen, deswegen waren die beiden auch stilistisch gut geeignet für diesen Opening-Spot, haben es auch von der Zeit her absolut nicht übertrieben, das war passend, deswegen, ja, war schon eins meiner, ja, ich finde es sogar relativ schwer einzuordnen, aber so auf 3 oder so würde ich das, glaube ich, schon sehen. Ja, so in dem Bereich. Es gab ein Match, ja, was da rausragt und 3 noch, die ich wirklich gut fand, und da war das hier bei, deswegen. Aber leiten wir doch gerne mal dann direkt über, oder ich leite mal gerne direkt über auf das nächste Match.
Yes.
Tag Team Hardcore Match, die Pillars, also Malcolm Monroe III und Tommy Vendetta. In Begleitung von Darren McCarthy, was ich auch, also, das ist auch so eine Geschichte, die schreibt auch nur das Indie-Wrestling, dass ein vierfacher Stanley-Cup-Sieger, der eine absolute Legende bei Detroit Red Wings ist, sich irgendwann nach seiner Karriere einfach denkt, boah, ich bin jetzt mal irgendwie im Deathmatch-Wrestling dabei und inzwischen so gut mit Danny DeManto oder auch Matt Tremont befreundet ist, dass Matt Tremont überlegt, nach Detroit zu ziehen. Also, es ist wild.
Jetzt weiß ich auch, wer das ist. Der hatte auch mal Matches bei TNA.
Genau. Das ist er. Und sie trafen auf KOBK, also Hardway Heater und Sean Campbell. Die kommen ja auch aus der Region von TWE. Und da muss ich sagen, es sagt schon viel aus über diese Show, wenn ich sage, dass das, und da mache ich jetzt ganz, ganz große Anführungszeichen, eines der schwächeren Shows war, weil das eines der schwächeren Matches der Show war, weil es war halt immer noch echt unterhaltsam. Es war halt fast schon so ein bisschen das Comedy-Deathmatch hier der Show, weil es da ja auch so lustige Situationen gab, als sie zum Beispiel alle auf den Schultern voneinander waren.
Das war so lustig.
Inklusive des Referees, der auf den Schultern von der McCarthy war.
Ey, ich hab mich kaputt gelacht.
Also das war schon, es war unterhaltsam, es war auch für das, was es war, es hatte genau die richtige Länge, so mit 10 Minuten.
Jo.
Ich finde, auf dieser zweiten Position gut platziert, gut abgeliefert, und ja, ich hatte da durchaus Spaß mit. Drew, was hast du denn zum Match?
Also erstmal, ich find's auch super wild, dass da so jemand wie Darren McCarthy da als Eishockeyspieler einfach rumläuft, der ja wirklich dann schon eine krasse Sportlegende irgendwie dann da ist. Der ist einfach bei ICW und Holds Barred mit dabei. Ist ja auch geil, also gibt ja dann noch ein bisschen Aufmerksamkeit der Liga halt einfach. Ja, also irgendwie so super surreal, einfach das so zu so mitzukriegen, der einfach da seinen Spaß seines Lebens hat, die Leute da einfach mit zum Ring begleitet, da die Leute, die dann da auch aus Michigan kommen. Da gab es ja sogar noch den lustigen Spot. Da gab es ja am Tag vorher, gab es ja Tommy Vendetta gegen Hoodfoot.
Ja.
Und dann hat noch der Ansager gesagt, ja, er kommt eigentlich aus Indiana, lebt aber in Detroit, und Darren McCartney direkt so zu ihm, so, ja, 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 mein Boy und sowas, obwohl er eigentlich mit seinem Gegner zum Ring kam. Ja. Fand ich sehr lustig. Ja, aber Match hast du schon gut gesagt, also ich fand das auch anständig. Ich mag die Pillars halt gerne so als dieses Hardcore-Hybrid-Tag-Team, also MM3 ist eher so der Hybrid-Typ. Tommy Vendetta ist dann schon sehr rein Hardcore, jo. Aber den finde ich eigentlich so auch ganz cool, und KOBK ist eigentlich auch nice, dass, ja, das für die 10 Minuten war das schon ganz cool.
Jo.
Genau, da Dieter macht gerne weiter.
Da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also Pillars finde ich cool. KOBK ist auch cool. Bei KOBK ist mir was aufgefallen. Ich hoffe, ihr könnt den Vergleich fühlen. So vom Eindruck, so vom reinen Sehen her, könnte KOBK auch original ein Tech-Team sein, was bei WXW in den 2000ern rumlief.
Jo. Ja.
Ja. So 2004 gegen Iceman und GTS war so eine Scheiße.
Ja, sehe ich.
Die hätten ja auch nämlich Street Fight sein können. Das sehe ich halt 100%.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist so, auch so vom Look und alles, das ist so ein richtiges WXW 2000er Tag Team.
Ja, Mann, der Iceman und Adam Polak, kill or be killed.
Ja, ich meine, Hardway Heater, es kann ja durchaus mal sein, dass er nochmal irgendwann ein Match gegen Iceman hat. Ne? Die sind ja durchaus in ähnlichen Sphären unterwegs.
Der Iceman's Legende.
Iceman-Legende.
Kennst du eigentlich meine Iceman-Geschichte, Sebastian?
Ich glaube, du hast sie mir mal erzählt, aber ich kriege sie nicht mehr ganz zusammen. Erzähl sie gerne.
Fantastisch. Drew und ich waren in London bei einem Live-Podcast von Jim Smallman.
Ja.
Da haben die haben die Fantasy-Booking gemacht.
Ja.
Und dann haben die gesagt, ja, wir machen eine Cluster-Fuck-Battle-Royal und jeder soll einen Wrestler nennen. Und wenn ihr krasse Wrestler nennt, dann bekommt ihr ein Goodie. Mhm. Und dann hab ich gesagt, ja, der Iceman. Und dann so, which Iceman? From UK? The Deathmatch Guy? So, ja. Und Smallman hat sich halt bepisst vor Lachen. Der kam halt gar nicht mehr auf sein Leben klar. Und dann habe ich ein Jeff Hardy-T-Shirt.
Ja, stimmt.
Sehr geil. Also ich will ja nicht unken oder so, ne? Aber Iceman bewegt sich heute besser als Jeff Hardy.
Ja, ist richtig.
Ja, habt ihr die Kommentare gesehen, die Jeff Hardy jetzt vor ein paar Tagen gemacht hat?
Nee.
Was hat er denn gesagt?
Er hat ein Interview gehabt, ganz kurz zum Abschweifen, aber weil es jetzt gerade passt, er hat in dem Interview gesagt, hätte er sein Leben ein bisschen besser im Griff gehabt und wäre ein bisschen, ne, so auf dem richtigen Weg und sowas geblieben und sowas halt so in der Art, dann wäre er ein größerer Star geworden als John Cena.
Ach, halt doch die Fresse.
Ja. Und dann, er hätte ja recht haben können, ne, aber also das liegt ja in deiner Verantwortung und nicht, das klingt so, als ob es jetzt irgendwie die anderen schuld wären, dass es nicht so gekommen ist, weißt du? Dann sag ich so, ja, komm, ist okay, Jeff.
Ja, ist okay. Aber nochmal zu dem Match, was ich toll fand, also was man ja schon oft gesehen hat, war dieses Gusset Plate einfach mal draufhauen oder so. Aber eine Gusset Plate nehmen und die dann choppen auf den Gegner, das fand ich auch schon doll. Und, solides Match. War cool. Und dann ging's weiter.
wo du gerade gesagt hast, Gusset Plate und dann einfach draufhauen, findest du doll. Es wurde noch $4 im Match danach.
Ja, aber
ein bisschen. Ein bisschen.
Also ein Mühe, so ein bisschen.
Er hat nämlich Hoodfoot gegen Nathan Mowry.
Sebastian, eine Frage. Sebastian, eine Frage, bevor wir darauf reingehen. Du kennst ja die Leute, du guckst es ja schon immer mal regelmäßiger. War diese Eskalation, wie sagt man?
Vorhersehbar.
Vorhersehbar?
Nein. Absolut nicht.
Okay.
Ich glaube, die beiden selber haben nicht damit gerechnet, dass das Match so wird.
Ja, das glaube ich auch.
Das glaube ich wirklich.
Drew, eröffne hier gerne mal unsere Deathmatch-Festspiele.
Alter! Junge! Also erstmal, es war ja Nathan Murray gegen Hoodfoot. Wenn ihr jetzt raten müsstet, von wem wurde Nathan Murray trainiert? Richtig? Von Jimmy Wang Yang.
Stimmt, das hatte ich ganz vergessen, du hast recht, ja.
Ich war halt so, okay, Hoodfoot finde ich irgendwie schon ein bisschen cool. Nathan Murray kannte ich jetzt noch nicht. Dachte so, okay, die machen jetzt halt so ein bisschen halt, ne? Ja, die machen jetzt so ein bisschen halt, ne? Die sind ja von 0 auf 600 gegangen und zwar, also, ich fand es teilweise schon ein bisschen sehr, sehr hart an der Grenze, aber das war sehr, sehr krasse Abfahrt, ne? Also auch, und die Fans, die dabei waren, die hatten den Spaß ihres Lebens, die haben da eine richtige Party mitgefeiert, ne? Haben dann Hoodfoot noch ein bisschen geholfen, Nathan Murray mit anzuzünden, mit dem Kerzenanzünder, gab viel Feuer, es gab die Gusset Plates, gab es. Es gab alles, also.
Es gab den Ventilator.
Es gab den Ventilator.
Und es gab ein Geweih, es gab eine Säge.
Es gab das Geweih, und die Säge gab es. Ich war so, was passiert hier gerade? Also, ich bin ehrlich, ich hab da null mit gerechnet und dachte jetzt so, okay, du siehst jetzt hier so ein weiteres kleines Deathmatch, so wie das davor, vielleicht so 10, 12 Minuten und dann ist halt gut, hast halt deinen Spaß mit, hast nichts dran zu meckern. Aber dass die hier sowas von vollkommen Nüsse gehen, damit hätte ich niemals gerechnet. Das war wild.
Und, ich
mach gerne weiter, Dieter, ja.
Kann ja weiter eingehen. Also, ihr wart ja beide schon in der Halle. Ist ja das da wirklich so eng, wie das auf Kamera ja aussah?
Ja. Nein, es ist noch enger. Ja.
Und dann bist du der Meinung, dass es eine gute Idee ist, dich aus Outside Ring zu stellen und mit Log Cabins auf Leute ein, auf, also mit Log Cabins rumzuballern? Also ich dachte mir immer so, hoffentlich wird da keiner getroffen. Ja. Was ich halt krass fand, war auch den Spot, so relativ zu Beginn des Matches, wo Murray mit dem Kopf an irgendeinem Pfeiler lag. Stuhl vor den Pfeiler aufs Gesicht gelegt hat und er einfach gegengeschlagen hat ein paar Mal.
Ja.
Aber ich so, Junge. Ja, und ne, gegen das Tucker, ich hab's geschrieben, das Tucker-Massaker.
Ja.
Und dann ist, ja, gekreuzigt wurde auch noch dieser Ventilator. Und wie, was ich halt krass fand, war, wie Hoodfoot den einfach fängt.
Ja.
Und dann dieser Drop-Tor holt und er einfach mit dem Kopf da drauf hat. Du bist so, Bruder. Weißt du, beim Geweih war ich schon so, ja, der Referent hat ihm, ist okay. Und dann eine Minute später wird eine scheiß Säge rausgeholt. Und du bist so, was passiert hier? Ja, und dann natürlich, da werden die Füße angezündet. Ja, was ist die Antwort von Nathan dazu? Ich mache einfach mal einen John-Woo-Dropkick mit brennenden Beinen. Ja, alles klar. Und dann diese Southside-Flosion durch diesen brennenden Barbriar-Table. Also, das war ja nur besoffenes Match.
Das war eins der krassen Deathmatches, die ich je gesehen habe.
Komplett. Also, ich habe ja kurz überlegt, Marcel zu schreiben, ey, wenn du mal ein Deathmatch in deinem Leben nochmal sehen willst, guck dir das an. Mhm. Aber ich dachte mir, nee, lass mal besser, weil das ist halt wirklich schon, das musst du wollen.
Das musst du wollen. Ich glaube, das kannst du auch niemandem zeigen, der sonst nicht in Deathmatches, da musst du schon in Deathmatches drin sein, um das genießen zu können.
Genau.
Also ich sag mal, genießen, also ich habe mir auch selber schon schwer getan, das zu genießen, bin ich ehrlich. Ich habe auch Sebastian so geschrieben, so, also ich finde das jetzt teilweise schon sehr, sehr hart an der Grenze, ne? Also das ist schon, da ist schon sehr, sehr krasser Shit mit Beine, aber, also wie gesagt, ich gucke das auch noch nicht so lange. Ich hatte auch eine große Zeit, wo ich keine Deathmatches geguckt habe, aber ich glaube, das ist schon mit eins der krassesten, wenn nicht sogar also das krasseste Deathmatch, was ich je gesehen habe.
Es ist auf jeden Fall das krasseste, was ich gesehen habe, so als Gesamtkonzept, weil das ja auch gut war.
Ja.
Das Problem ist, ich komme ja aus der Zeit, ich habe ja mit Deathmatches 2009 angefangen.
Ja, okay.
Und so 2011 war dann CZW war ja nur besoffen, weil da bin ich dann aus Deathmatches wieder rausgegangen, weil da ging es ja nur noch ein Objekt. Da weiß ich nämlich, das müsste tatsächlich Tournament of Death 2011 gewesen sein. Da war einer der Final Spots. Man hat Cinderblocks genommen, darauf Glasplatten gelegt und darunter zwei Campingkocher angemacht.
Ja, da erinnere ich mich auch dran.
Da erinnere ich mich auch dran tatsächlich, ja.
Und da war ich so, ja, da bin ich raus. Weil, weißt du, bringt ja nichts. War ja auch nicht mehr Wrestling. War ja einfach nur dummer Move.
Ja.
Und da habe ich ja, also ich war auch immer so ein bisschen Anti-Deathmatch. Klar, dann kam GCW irgendwann, wo man es mehr gesehen hat. Und mittlerweile mag ich wieder Deathmatches. Natürlich, also ich könnte mir das jetzt nicht immer nur angucken, klar. So, wenn ich mir mal dann einmal im Monat oder so eine ICW-Show angucke, das passt. Aber dieses Match, das hat wirklich, ich saß hier und war so, Alter, das ist wirklich mindblowing, was ich hier gerade gesehen habe. Aber du musst dem natürlich offen sein und nicht sagen, scheiß Hardcore, Plunder-Scheiße, das kann nix. Also, du musst schon sagen, ey, klar, es ist ein Deathmatch.
Man muss sich schon drauf einlassen.
Genau, ja. Aber du, ich habe mich drauf eingelassen und ich war so, Junge, ihr macht aber alles.
Also ich mache ja gerne noch den Abschluss und ich muss halt sagen, ich habe das Match am letzten Wochenende, dann am Sonntag, also direkt danach quasi.
Ja, am heiligen Sonntag wird ja abgeschlachtet.
Also, am Sonntagmorgen habe ich mir das erste angeguckt und Morbo hat es sich halt auch angeguckt und Morbo war, glaube ich, so ein Match vor mir und meinte schon so, boah, ich möchte gleich deine Live-Reaktion. Und sie haben ja immer noch einen draufgesetzt und vor allen Dingen, der Punkt ist auch, wie du das schon gesagt hast, es war ja eben nicht mal, dass sie nur irgendwelche Gegenstände rumgeworfen haben. Sie haben ja dann im brennenden Zustand noch Moves gemacht und so. Also, ich finde tatsächlich, ja, das muss man wollen. Ich habe auch tatsächlich von Leuten gehört, die in der Halle waren und gesagt haben, sie mussten bei einigen Spots weggucken.
Kann ich verstehen.
Kann ich auch verstehen. Zumal wir hier auch von Leuten reden, die vorher halt noch nicht so viel Deathmatch Wrestling gesehen haben, weil, es ist natürlich, wenn du sowas öfters siehst, hast du da eine höhere, ich sag jetzt mal, Schwelle irgendwie.
Ja, aber gerade bei sowas ist ja auch, da sind ja nicht viele, jetzt vielleicht so viele ICW-Fans gewesen, sondern eher vielleicht TWE-Fans, weil es in der TWE-Arena war. Und als normaler TWE-Fan bist du vielleicht nicht unbedingt diesen ganzen Hardcore-Deathmatch-Kram gewöhnt, weil du es nicht so oft siehst.
Nee, also auch Tank macht ja eher so Hardcore-Worlds, ne?
Ja, ja, das ist, und ja, das ist dann nochmal vereinzelt einer auf einer TWE-Karte. Das ist dann jetzt so genau. Ein reines Deathmatch-Wochenende ist dann vielleicht dann nochmal was anderes.
Ich muss allerdings sagen, bei mir war diese Grenze noch nicht überschritten, weil du merkst halt bei Woodfoot, und das merkst du bei ihm eigentlich immer, dass er ziemlich genau weiß, was er tut.
Ja.
Und ich glaube bei ihm halt nicht, dass er etwas machen würde, wenn er sich das selber nicht zutraut und wenn er es dem Gegner nicht zutraut. Habe ich da ein gewisses Vertrauen in ihn, was ich in andere vielleicht nicht so habe.
Ja, ich denke auch gerade Nathan Mowry, der ist ja noch nicht so lange dabei und der macht ja auch von Deathmatches noch nicht so lange. Da war es schon gut, dass er noch gerade, also so ein Härtegrad kannst du mit niemandem gehen, der jetzt, ich sag mal, auf einem ähnlichen Erfahrungsstand ist wie er dann, sondern da musst du schon jemanden haben wie Hoodfoot, der das dann irgendwie auch schon lange macht, der das auch, der auch da weiß, was er da einfach tut. Weil sonst kannst du das, glaube ich, nicht auf so einem hohen Grad dann halt dann doch tatsächlich machen.
Und Hoodfoot wrestelt ja selber sogar erst seit 2016, aber er ist halt schon sehr schnell irgendwie in den Rankings quasi aufgestiegen und ist ja irgendwie so bei jeder großen Deathmatch Promotion und ist ja überall auch irgendwie, also außer bei den problematischen, da tritt er natürlich nicht auf, aber bei den, ich sag jetzt mal, bei den guten Deathmatch Promotions ist er ja überall auch gern gesehen und insofern, ja, das war einfach Wahnsinn, das Match. War auch für mich Match of the Night, war.
Ja, klar.
Und also Morbo hat gesagt, er guckt seit 25 Jahren Deathmatch Wrestling und das war eines der besten Deathmatches, was er je gesehen hat und das sagt schon viel aus.
Ja, auf jeden Fall.
Weiß nicht, als ihr da genau als Bart gedacht hat, das ist ja noch nicht genug aufregend, ne? gab's danach, und da fange ich jetzt gerne mal wieder an und leite quasi direkt über, gab's danach Danny DeManto, der kam halt raus und man wusste halt vorher, ja, er macht halt so eine Art Open Challenge. Und er hat halt zu Beginn der Show, wenn er ja seine übliche Introduction macht und Bobby Banks vorstellt und so, hat er halt gesagt, ja, der Gegner ist schon hier. Und dann haben sie mich echt geteased. Weil dann haben die immer wieder verschiedene Intros gespielt. Von verschiedenen Leuten. Unter anderem auch von Schlag. Und ich habe mir erst gedacht, das kann doch nicht sein. Das ist doch jetzt nicht wirklich. Ja, und irgendwann war dann das Theme von John Ray Murdoch. Und ich dachte mir so, ja, nee, also der kommt da nicht raus, weil die haben sich ja zerstritten und so. Also ich hatte ja getippt, weil Morbo wusste das schon und ich wusste es noch nicht. Ich war ungespoilert. Und da meinte er so, wer glaubst du denn, mal rauskommt? Da habe ich gesagt, ja, die waren ja jetzt auch nicht mal länger da. Ich könnte mir vorstellen, Brandon Kirk oder Casey Kirk. Und dann kam ja unter anderem auch das Team von Cruel. Da habe ich mir schon gesagt, wirklich? War da auch nicht. Und dann kam John Morbo und dachte mir, ja, das ist jetzt auch ein Tease, weil, ne? Das, die hatten sich ein bisschen zerstritten, er und Danny D'Amato. Und dann kam Morbo wirklich raus.
Ey, absurd.
Das war super. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war, glaube ich, das beste Match, was ich bislang von Danny gesehen habe.
Ja.
Also das muss man wirklich sagen, das war tatsächlich auch richtig gut und auch die Promo danach und so. Man muss ja auch sagen, für die Leute, die es nicht verfolgt haben, die Streitigkeit zwischen Danny D'Amato und John Van Murdoch ging wohl, also da sind jetzt keine Dinge passiert in dem Sinne, sondern es ging halt wirklich um Finanzielles. Ja. Es ging halt so ein Stück weit darum, dass John Van Murdoch irgendwie gesagt hat, ja, es kann nicht sein, dass ich inzwischen hier bei Tournament of Death und so und bei GCW bin und irgendwie immer noch das gleiche kriege wie vor Jahren, als ich wesentlich unbekannter war. Insofern, ich glaube, das war jetzt nichts, was komplett unüberbrückbar war. Da hat man sich sicherlich irgendwie einigen können. Beziehungsweise, ich glaube, es ging auch darum, dass er teilweise der Meinung war, er hätte in der Vergangenheit zu wenig bekommen oder er hätte weniger bekommen, als Danny ihm vorher gesagt hätte, weil nach dem Match hat er dann irgendwie, wurde er dann auch so gesagt, so, ja, es wurde jetzt quasi alles bezahlt und so.
Ja.
Also, es ging da wirklich, in Anführungszeichen, nur um finanzielle Dinge. Und ja, war einfach.
Kann man dann am einfachsten, glaube ich, dann noch aus der Welt schaffen.
War einfach super auch. Dida, was sagst du denn dazu?
Ich muss sagen, das Match war cool. Das war auch ein bisschen besoffen.
Ja.
Ich weiß nicht, wer es war. War das Danny DeMantos Tochter oder wer? Hat ihm ja so einen schönen hier Electric Thumbtack Bett gegeben. Der schön Bumm gemacht hat. Dann kam ja der eine Typ rein, über den wir schon gesprochen hatten.
Übrigens, für die Leute, die das gesehen haben und sich denken, oh, ist da irgendein random Fan in den Ring gerannt? Nein, Mittens gehört zur ICW Norris Bart, der ist Teil von Nick Fu.
Und das, was ich sagen muss, ist, es war mir ein bisschen zu lang.
Ja.
Weil, wenn du guckst, das ging 7 Sekunden kürzer als das Match davor. Und bei diesem Match sehe ich nicht, warum das 19 Minuten gehen muss. Weil sich dann auch teilweise Sachen einfach wiederholt haben. Klar, irgendwann gab es wieder JMW und Danny D'Amato Epic. Aber genau, ich muss gerade. Achso, okay. Ich musste gerade kurz meine Notizen überfliegen, weil ich gleich noch eine Frage zu einer Person habe, ob ihr ihn kennt. Aber wie gesagt, sonst fand ich es gut. Wie gesagt, ein bisschen zu lang. Aber das war natürlich krass. Promo von beiden war halt geil. Dann am Ende so dieses, ja, du bist nicht wie ein so ein 10-Dollar Baseballspiel oder so ein 1-Dollar Wasser. Du bist alles zusammen, wir brauchen dich. Und das fand ich sehr schön. Und John Rain Murdoch jetzt wieder am Start. Und ich denke mal, dass er am Ende auch der sein wird, der Atticus dann entthronen wird.
Wird das nicht Otis sein?
Drew, trigger mich nicht. Meinst du, weil Otis dann zu 4-4-0 blau, grün, schwarz, weiß geht oder was?
Rote, gelbe, grüne, blaue.
Ja, genau so. 4-4-0 Glumanda. kommen wir gleich noch drauf zu. Nee, aber ich fand's cool, was ich gerade gesehen habe, was mir gar nicht bekannt war, dass Anfang der 2000er für 2 Shows Danny D'Amato ja schon mal eine Liga hatte. Intense Entertainment Wrestling.
Ja.
Sagt dir das was, Drew?
Mir sagt das tatsächlich was, ja.
Und ich habe mir gerade mal die Dings aufgemacht. Mit so tollen. Da waren so tolle Matches wie Jay Lethal gegen Kevin Keenan. Oder Kevin Quinn. Dan Barry war auf der Card. Oh.
Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren das so diese ganzen, so aus dieser New York-Clique da. Also da waren, glaube ich, hier The Hit Squad, also Marv und Monster Mac, Pinky Sanchez war, glaube ich, mit dabei.
Genau.
Dann da natürlich, du, ich gebe dir jetzt mal was zu raten, ja? Wer war damals dabei, aber nicht in einer wichtigen Position, sondern der war einfach so mit dabei?
Der Grim Reaver.
Richtig! Lowlife Louis, solche Leute waren da damals.
Ja, genau, du hattest dann auch so Sachen wie Jay Lethal gegen Pinky Sanchez oder Monster Mac gegen Grim Reaver. Devin Moore war da.
Natürlich.
Und wir reden von 2005.
Ja.
The Dynamic Sensation, wer war das denn? Kenne ich nicht. Also, da war ich gerade auch kurz so, okay, das war mir nicht bewusst. Und auch so jemand wie Kevin Matthews, aka KM, der mittlerweile bei AW Backstage-Typ ist.
Das war doch der bei Impact war, ne? Oder TNA?
Bei TNA, ja, der genau. Gimmick-Cousin von Sienna, genau.
Ja, genau, ich erinnere mich.
Und, ja.
Da haben wir gerade noch drüber gesprochen, was glaube ich viele auch nicht wissen. Sowas wie die Ziehmutter im Wrestling von Danny DeManto, die heute noch sehr eng miteinander befreundet sind, ist Dawn Marie.
Ach, was?
Danny DeManto kennt Dawn Marie, seitdem er 14 ist, als er wirklich im. Die haben relativ zeitgleich angefangen im Wrestling und als er halt 14 war und die irgendwie so 27 oder so, also Danny ist ja heute 41 und Dawn Marie ist ja irgendwie Mitte 50 oder so, hat ja auch immer so ein bisschen auf den aufgepasst und die sind bis heute noch sehr gut miteinander befreundet.
Was macht eigentlich eine Dawn Marie heute?
Auf Conventions hauptsächlich aktiv sein, glaube ich, da ist sie oft.
Mhm.
Ja.
Ja, aber ja, spannend.
Ja.
Okay, und ich sehe auch gerade, was sie noch so tut. Super.
ich habe einfach nur den Convention-Teil erwähnt.
Naja, Werbung für irgendwelche Heilkristalle.
Ja, die ist so ein bisschen eh so. Ja, ich weiß. Du, was sagst du denn zu dem Match?
Ich fand das auch gut. Ich würde auch sagen, doch schon das zweitbeste Match der Show. Vielleicht ein bisschen zu lang, da würde ich dir da zustimmen, aber so von den Spottigkeiten und sowas, ich glaube, es war auch das zweitkrasseste Match von dem vom Effekt. Natürlich kommt es dann an das davor nicht ran, das war dann nochmal so 5 Stufen krasser. Aber ich fand das auch sehr gut, auch mit zwei sehr großen, guten Deathmatch-Stars. Man hatte ja noch angekündigt quasi, Jamal Murdoch, der Sieger, das Ace vom Deathmatch-Wrestling jetzt quasi. Es gibt nicht viele Argumente, die dagegen Jamal Murdoch sprechen, wenn man mal ehrlich ist. Fand ich durchaus auch echt gut.
Dann kannst du auch gerne direkt weitermachen, wo ich ja weiß, dass Dr. Redacted dein absoluter Lieblingswrestler ist und du ein Poster an der Wand von ihm hängen hast.
Genau.
Ging ja nämlich weiter mit Dr. Redacted gegen Dan Patricks.
Ja, gut, das ging jetzt halt nur 6 Minuten, also, ne, war dann halt okay, ne. Ich muss mir gerade nochmal Dan Patricks aufrufen, weil ich mir gerade, Dan Patricks, der mit Madman Pondo zusammen Big Japan Tag Team Champion ist.
Gut. Ja, richtig, genau der Dan Patricks.
Ja, gut. So viel kann ich jetzt dazu nicht sagen. Es war halt so, dieser Dr. Redacted-Stick, der funktioniert in Deathmatches ja dann doch. Ich habe auch ein bisschen weniger Probleme mit ihm, als ich das noch zu Anfang habe, jetzt wo ich mehrere Matches gesehen habe. War okay.
Ich muss halt sagen, ich war ein bisschen überrascht, weil Dr. Redacted hat hier bewiesen, er kann ja auch kurze Matches machen. Überraschung.
Ja.
Ich fand es sogar hier mal ganz erfrischend, dass er mal nicht so episch 20 Minuten gewrestelt hat, sondern dass er gezeigt hat, so ein Sprint geht auch. Und fand das hier auf der Position auch gut, nach den längeren Matches hier sowas Kürzeres zu haben. War wahrscheinlich das schwächste Match der Show, würde ich sagen. Aber auch hier wieder sagt das einiges, weil ich fand das auch durchaus spaßig. Dieter, wie siehst du das denn?
Ich muss sagen, es war das erste Mal, dass ich Dr. Redacted außerhalb von GCW gesehen habe. Dale Patricks kannte ich jetzt nur vom Lesen, weil der ja auch letztens bei Big Japan war.
Genau.
Mit so tollen Menschen, über die wir nicht sprechen.
Besser ist.
Wobei, über WXW-Legende Madman Pondo kann man sprechen.
Pondo selber ist ja nicht problematisch, der hängt nur teilweise bei komischen Ligen rum, wobei ich bei Pondo auch immer sagen muss, Ich glaube, bei ihm ist das auch einfach so, der muss halt nehmen, was er kriegen kann am Bookie. Den mache ich da nicht mal so einen großen Vorwurf.
Ja, aber den braucht halt auch 2025 keiner mehr, ne? Also, nee, der wrestelt seit 89, der wrestelt 35 Jahre mittlerweile, ne? Und ja, der wrestelt halt 35 auch, Jahre Deathmatch wrestelt.
Der ist halt auch kaputt auf dem Knochen, ne? Natürlich. Also, bei Pondo ist es wirklich so, ich habe ihn in den letzten Jahren so vereinzelt ab und zu nochmal gesehen. Und bei ihm ist es nicht mal so, dass ich sage, boah, was für ein Scheiß, da habe ich keinen Bock drauf oder das ist langweilig oder so. Ich finde, bei ihm ist es wirklich teilweise schon schmerzhaft zuzugucken.
Ja, Pondo ist auch so ein Typ, wo ich sage, tut mir auch einfach nur noch leid, dass der da noch rumhängt.
Ja, der ist so ein bisschen, also Madman Pondo ist so ein guter Beweis dafür, dass die Story, die in dem Film The Wrestler erzählt wurde, gar nicht so weit weg von der Realität ist.
Ja. Ich habe hier ein tolles Match. NWO Mitzau vom 12. Februar 1998. Madman Pondo gegen den Blue Mini.
Ja.
Madman Pondo besiegt Tracy Smothers. Also, fantastisch. Aber naja, darum soll es nicht gehen. Ich muss sagen, so ein Dr. Redacted Sprint, das kann man machen. Also, ich muss auch sagen, jetzt, seitdem ich ihn jetzt ein paar Mal gesehen habe, ich weiß nicht warum, aber so einen kleinen Softspot, ich glaube, ich darf ihn auch nicht oft sehen, diesen Mann. Aber für die Male, die ich ihn sehe, so einen kleinen Softspot hat er bei mir. Und solange er nicht 26 Minuten gegen Joey Janela bei GCW wrestelt, wo ich auch sagen muss, weil ich ja bei der Aufnahme nicht bei war, das Match fand ich gut. Aber das gefiel mir hier jetzt auch gut, weil es einfach schnell war. Die haben direkt losgelegt, hat gesagt, yo, nerv mich nicht und zack, Lighttube über den Kopf. Und schöne Cannonball gegen Patricks außerhalb des Rings. Das war alles cool. Und das war natürlich schnell. Das war gut. Was ich jetzt hier mal gerade erwähnen kann, weil ich ja sonst noch nicht über ICW gesprochen hat, dadurch, dass wir ja keine Seile haben, sondern die Chains,
ja,
finde ich es spannend, die Interaktion mit den Seilen und wie man aufs Top Rope geht und so Geschichten.
Ja, da hat man ja auch so eine Holzplatte quasi auf dem Top Rope.
Genau. Und ja, wie die da draufgehen, das, und was das nochmal so für eine Dynamik in den Matches geben kann, das finde ich echt cool tatsächlich. Und was mir gefällt bei der Show vor allem, jetzt explizit, ich habe mal eine ICW-Show gesehen, da musste ich aber leider irgendwie nach einem zweiten, dritten Match ausmachen, weil da ging es irgendwie nur drum, wie oft sie jetzt in die Chains fliegen. Und das hattest du bei der Show gefühlt gar nicht.
Es gab auch mal eine Zeit, da habe ich die Liga auch nicht mehr verfolgt, weil es sehr repetitiv irgendwie wurde.
Genau.
Sie haben diese Zeit aber tatsächlich sehr gut jetzt wieder überwinden können. Also ich muss ja dazu sagen, meine persönliche Geschichte ist ja, dass ich am Anfang, Danny DeManto hat ja ICW New York, was es ja lange vorher schon gab, das gab es ja schon seit Anfang der 2000er, hat er ja dann irgendwann von Jack Sabbath, das ist so ein, also wenn man jetzt Live-Off von Danny DeManto bei LWTV sieht, dann sieht man auch, wie er da mit Jack Sabbath redet, der hat so eine Art so Wrestling-Laden, ja, wo du so Wrestling-Karten sowas kaufen kannst. Und die kannten sich halt und irgendwann hat Jack Sabbath dann gesagt, ja, ich möchte das nicht mehr so weitermachen. Dann hatten die auch zwischendurch, glaube ich, keine Shows mehr. Und dann hat Danny das übernommen und hat dann da als ICW Nordsbad rausgemacht.
Ja, erst New York und dann Nordsbad.
Genau. Und als es dann Nordsbad war, habe ich am Anfang immer die Shows geguckt. Irgendwann war ich dann so ein bisschen, wurde mir das auch zu repetitiv. Und jetzt bin ich aber auch wieder voll drin und gucke da eigentlich alles. Und das hast du gut beobachtet. Das ist auch tatsächlich so, dass sie sich da wieder ein bisschen neu erfunden haben.
Ich finde es halt geil, wenn ich mir diese Cards angucke. Hier ICW New York Rebirth aus dem Jahr 2018.
Ja.
Wir hatten da Homicide gegen Jimmy Lloyd. Red Titus gegen Tony Deppen.
Ja.
Und Joey Janela gegen Danny DeManto unter anderem. Und
ja, du hast da auch, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich glaube, die erste ICW-Show, die ich geguckt habe, das war, glaube ich, noch nicht. Das war noch nicht Notes Bar, da hieß es noch ICW New York. Und da hattest du halt so Leute wie, das war 2019 im Sommer. Und da hattest du halt auch so Leute wie Tony Deppen mit auf der Card, wie Rich Swann, Marco Stunt, Nick Gage war da auf der Card, ja, Orange Cassidy. Und das kann ich mich noch gut daran erinnern, das Main Event der Show war Daisuke Sekimoto gegen Eddie Kingston. Eddie Kingston war da ja auch oft.
Mhm. Ich sehe auch gerade, wo ich die Card sehe, sehe ich, dass ich tatsächlich eine ICW New York Show 2019 geguckt habe.
War das auch Respect the Game?
Nee, ich lese euch die Card vor. Ja. Allein wegen des Main Events. Grim Reaper gegen Tony Deppen. Penelope Ford gegen Maria Maniac. Oh, Manique. Jungle Boy gegen Azrael. Teddy Hart gegen Jimmy Lloyd. Gott. Orange Cassidy gegen Chris Dickinson.
Ich habe die Karte gefunden, ja.
Fackade gegen Ellie Everfly, Kid Osborne, KTB und Sanchez. Und der Main Event Drew. Nick Gage gegen Scott Steiner.
Was? Was?
Ja, die Show habe ich damals geguckt.
Nick Gage gegen Scott
die Show Steiner. Die Show hat bei Cage Match 2 Wertungen und beide sind eine 3,0. Scheint nicht so gut gewesen zu sein.
Nee, war auch nicht so gut.
Ja, aber Nick Gage gegen Scott Steiner, Alter, das ist schon wild.
Das ging 16 Minuten und endete nach Countout.
Ja, natürlich.
Das Match hat, dieses Main Event hat übrigens 2 Wertungen auf Cage Match und 0 und eine 1.
Ja.
Genau, das ist das, was ich erwarte, ne? Also es ist so.
Deswegen habe ich es auch geguckt, genau deswegen, natürlich. Also, wie gesagt, wenn du dir diese Sachen anguckst, ist halt super interessant, weil die hatten dann auch irgendwie The Hate Club gegen Power of Pain, also Barbarian Warlord, also besoffen. Und ich weiß, dass Drew zu Corona-Beginnzeiten im Catch Club mal eine Solo-Folge gemacht hat.
Genau. Genau.
Über den Deathmatch Drive-In. Ich weiß nicht, ob es Volume 2 oder Volume 3 war.
Mhm. Ich weiß auch nicht genau. Das war, glaube ich, die mit, da wo auch Eddie Kingston dabei war und wo es Akira gegen Matt Tremont gab.
Ja, dann ist es Volume 3 gewesen, genau. Mit auch genau. Dominic Guarini gegen Big Van Trucker.
Genau.
Eddie Kingston gegen Bret Eisen, Alter.
Genau. Das war, wo Eddie Kingston dann noch Zack Sabre, Nick Aldis und Cody gechallenged hat, bevor er bei AEW war.
Mm. Du musst mir mal kurz Sebastian, du musst mir kurz helfen.
Ja.
Was macht Tim Donst heute?
Also, er hat.
Hatte der nicht Krebs gehabt und ist dann retired quasi?
Also ich meine, ohne jetzt nachzugucken, dass er in den letzten Jahren sporadisch immer mal wieder so ein paar Matches hatte. Ich meine mich zum Beispiel zu erinnern, dass er nicht beim letzten Tremont's Deathmatch Tournament war, also von H2O, sondern davor das.
Ja, das 2023. Ja, ich sehe es gerade, war auch im, ist in der ersten Runde auch rausgekommen. Der hatte sein letztes Match letztes Jahr im Mai gegen Colby Corino und Eric Dillinger, genau.
Ja, genau. Genau, das war auch bei Sean Henderson Presents, die sind ja auch immer im H2O Wrestling Center. Ja. Aber ansonsten ist der tatsächlich nicht mehr so viel. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, er war auch völlig überraschend urplötzlich 2021 nochmal bei Camp Leapfrog.
Ich fand ihn halt bei Chikara so geil.
Ja, ich auch.
Ich hab ihn tatsächlich auch noch. Ich habe ja tatsächlich 2016, 2017 habe ich relativ viel CCW geguckt und da war er da ja auch noch regular, da war er ja auch bei Cage of Death und Tournament of Death und so. Und er war, ich finde, Tim Donst war immer so, der war auch so ein guter Allrounder irgendwie. Der war ja nicht jetzt überragend gut, aber der war halt in allem recht gut oder in vielen recht gut.
Jo. So,
hat bei Cage Match eine Wertung von 7,15, finde ich tatsächlich gar nicht mal so ungerechtfertigt.
Nee, eben.
Das ist fair.
So. Dann wollen wir mal weiter. Ich will uns auch nicht aufhalten, aber das ist gerade auch ein bisschen Road on a Memory Lane-mäßig.
Alles gut. Du kannst auch, du warst ja jetzt, glaube ich, der Letzte, der was gesagt hat, Dieter, ne?
Genau, kommen wir zum nächsten Match, genau.
Kannst du sehr gerne weitermachen.
Oh ja, da habe ich mich, als ich es gelesen habe, dass das kommt, habe ich mich sehr drauf gefreut. Nämlich Tank gegen One Called Mandas. War ich so, gib ihm. Und es ging halt auch direkt los, die haben sich direkt gebolzt und Das war auch ein schönes, schnelles Deathmatch auch. Und ich mag auch Menders in diesem Ding. Ich mag ihn halt auch einfach als dieser, dieser Watz mit seinem, ja, ist ein Strong-Style ist es nicht, aber ist halt, wie beschreibt man Menders Stil? Ist ja auch kein Powerhouse in dem Sinne.
Es hat halt, Menders ist so ein Stück weit so ein Potpourri von verschiedenen Heavyweight-Stilen.
Also, ich sehe in dem Menders, ich sehe da so ein bisschen, ich sehe da, ja, von Stan Hansen
bis... Ja, auf jeden Fall.
Genau. Also Kingsword-Style ist auf jeden Fall mit
drin. Genau, Kingsword, das war's, genau. Kingsword.
Ja, das ist irgendwie eine Mischung aus, also ich finde, man kann ihn mal ganz gut beschreiben, wenn du sagst, es ist eine Mischung aus Stan Hansen und Vader irgendwie.
Ja, ja.
Ja, ja.
Ne, und wie gesagt, das war cool. Tank holt seine scheiß Sichel raus. Nachher Säge kommt die Sichel. Natürlich, nachdem das Holz gesägt wurde, muss noch das Mais abgesichelt, geerntet werden, klar.
Die hat er bestimmt aus unserem Reisegepäck dabei oder so.
Ja, bestimmt.
Ich meine, kurze Anekdote am Rand, und das ist jetzt tatsächlich nicht ausgedacht, du weißt das ja auch. Tank ist, glaube ich, der einzige Mensch der Welt, den ich kenne, der Reißzwecken, beziehungsweise nicht Reißzwecken, sondern der Rasierklingen in seiner Hosentasche hat. Also der hat ohne Scheiß, der hat in der einen Hosentasche sein Portemonnaie und sein Handy, in der anderen Hosentasche hat der Rasierklingen. Wenn sich mal irgendjemand bläden will.
So, ja. Du, der nimmt den Spruch, hab immer deine Gier mit, nimmt er ein bisschen breit gefächert.
Großartig.
Ja. Du, ja. Profi, durch ja, und durch, nicht, der macht's ja auch
schon. Manche haben so für die Brille einfach so ein Brillenetui einfach immer dabei und er hat dann einfach so ein kleines Döschen, wo die Rasierklingen drin sind.
Ey, fantastisch. Aber wie gesagt, Match war cool, Tank gewinnt, gab noch eine schöne Promo und wie gesagt, war ein schön, cooler, kurzer Main-Event, ging auch 10 Minuten. Und ja, dann darf gerne Sebastian weitermachen, sag ich mal.
Sehr gerne. Also das war für mich tatsächlich das zweitbeste Match der Show.
Mhm.
Weil das war halt jetzt auch nochmal, und das muss man sowieso sagen, was mir in der Show gefallen hat. Es gibt ja oft so ein bisschen, und bei vielen, oder bei manchen Deathmatch-Shows ist das ja auch so, dass man sagt, das wird sehr schnell sehr eintönig so. Das fand ich hier gar nicht, weil das waren alle sehr verschiedene Deathmatches. Du hattest halt so das Hybrid-Match zum Beispiel zu Beginn, dann hattest du was mit Comedy, dann hattest du halt so Complete Gore-Fest. Dann hattest du noch den Moment mit der Überraschung mit John Ray Murdoch, dann hattest du einen Sprint und jetzt hattest du halt so ein Match, wo die Deathmatch-Komponente noch sowas obendrauf war, aber an sich war das ja ein Brawl, wie man den von den beiden kennt. Und dann noch so ein bisschen mit dem Deathmatch i-Tüpfelchen so ein Stück weit. Das hat mir von der Intensität gefallen, das hat mir von der Länge gut gefallen und die beiden hatten auch eine gute Chemie miteinander. Ich finde, Tank ist wirklich einer von den Leuten, wo man sagen muss, es ist halt krass. Ich habe schon von manchen gehört, das ist so gefühlt vielleicht mit der beste Tank, der je in seiner Karriere war, und der ist halt 54, ne?
Mhm.
Also der war halt zwischenzeitlich mal so, dass er vielleicht auch so ein bisschen unterm Radar war und hat ja auch schon mal seine Karriere beendet. Aber man hat auch das Gefühl, es macht ihm im Moment sehr viel Spaß. Und,
ich finde den halt auch echt gut.
Ich finde es übrigens schwer nachvollziehbar, dass der eine Gatorage-Wertung von 4,57 hat. Aber das
kann ich auch nicht verstehen.
Das ist ein anderes Thema.
Also ich finde halt, Tank ist halt, ich finde den auch super. Der lebt halt sehr, sehr krass auch irgendwie so von den Vibes her, vom Feeling. Ja. Wenn man den mal live gesehen hat, so auch diesem Cover of the Goat, die Introduction vom Reverend, das kommt
alles.
Das gehört alles so ein bisschen mit dazu, auch die Aura einfach. Wenn du den mal live gesehen hast, dann merkst du einfach, die Leute. Die lieben den. Wenn er dabei rauskommt bei TWE oder sowas, bei dem Chattanooga Publikum, die lieben den alle. Die feiern den, als ob das, keine Ahnung, als ob das Bruno Sammartino zu Hochzeiten in New York wäre oder sowas, ne?
Das ist unvorstellbar. Als ihr letztes Jahr beim SCI wart, war das eins der ersten, was du zu mir gesagt hast, Drew Dida. Ich habe Tank live gesehen, jetzt weiß ich, warum die den alle geil finden.
Ja, ja, ist so. Das muss man einfach erlebt haben. Davon abgesehen ist das so auch der netteste Typ überhaupt.
Mhm.
Von daher, das ist, ich kann das super verstehen. Also der wird einfach geliebt und das ist so ein bisschen so, sicherlich ist das wrestlerisch jetzt nicht mehr irgendwie das Allerbeste und so, wobei das ja immer noch anständig ist. Anspruch. Ne? Genau, der hat auch nicht den Anspruch. Das ist ja auch so jemand, der halt einfach noch weiß, ne? Ich meine, du setzt ihn ja nicht dahin und der macht mit Timothy Thatcher dann Mat Wrestling Classic. Na klar, gefällt das dann niemandem oder sowas halt, oder kannst du das nicht machen, ne? Der weiß halt, in was für einem Umfeld er halt noch funktioniert, was er noch kann, was er vor allem noch nicht kann.
Ja.
Ja, und der wrestelt auch keine 30 Minuten Dinger da, sondern sind dann so 10, 15 Minuten Dinger, dann ist doch auch alles cool.
Vor allen Dingen, was bei ihm auch gut ist, er hat ja auch einen Stil, der ihn, glaube ich, nicht so kaputt macht wie andere. Weil er ja eher einen Brawling-Stil hat und dann blutet es auch schon mal, wenn du natürlich dann bladest und so. Aber es ist halt nichts, was so wirklich, also er macht nicht wirklich gefährliche Sachen, finde ich.
Ja, also der würde macht halt einen Foot gegen Monry, genau.
Genau. Wollte ich gerade sagen, der würde halt nicht so eine Eskalation machen, das könnte er dann vielleicht auch körperlich nicht machen, deswegen ist es halt auch alles, deswegen ist es ja auch nicht so Full Deathmatch, sondern wie Sebastian eben gesagt hat, das ist eher so in die Hardcore-Richtung dann halt.
Ja, und Tank ist halt einfach ein Brawler und der kann das halt unter normalen Bedingungen machen und der kann das halt unter Hardcore-Bedingungen machen. Und ich glaube auch in dem Stil, den er jetzt fährt, wenn er bei guter Gesundheit bleibt, kann der auch noch ein paar Jahre das machen. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, ich glaube jetzt, dass das morgen am Tag vorbei ist.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Es ist halt krass, wenn man überlegt, dass der gute Mann dieses Jahr schon 55 wird, aber ja.
Und der war ja zwischendurch auch ein paar Jahre raus. Das hat ihm sicherlich dann auch nochmal geholfen, dass er es nicht ganz durchgemacht hat.
Richtig, er war ja zwischendurch mal 2,5 Jahre, hat er, glaube ich, seine Karriere beendet oder so. Und dann war er, glaube ich, nochmal, wo er nur so ein paar Matches hatte und so. Ich glaube, so richtig angefangen hat es dann erst wieder 2021. Aber damit kommen wir dann jetzt natürlich zum letzten Match. Und zwar zum ICW American Deathmatch World Title Number One Contendership Match. Otis Koga gegen Bobby Beverly. Und da muss, da würde ich jetzt einmal anfangen und da würde ich sagen, ich bin jetzt nicht der allergrößte Otis Koga-Fan der Welt. Ich finde, er steht halt sehr im Schatten seines Bruders. Und er ist jetzt nicht furchtbar, aber er ist halt einfach nicht sonderlich interessant, finde ich. Er ist halt einfach nur so irgendwie da und egal. Aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn das hier zu den in Anführungszeichen schwächeren Matches gehört, war es trotzdem wahrscheinlich das beste Otis Koga-Match, was ich bislang gesehen habe gegen Bobby. Das muss ich schon zugeben und er hat mich hier durchaus positiv überrascht und ich habe mir auch danach gedacht, okay, Otis, mach vielleicht lieber öfter sowas, als irgendwie nur der Typ zu sein, der bei den Matches von deinem Bruder eingreift. Insofern, ich war hier durchaus positiv überrascht, auch wenn es, wie gesagt, ich würde sagen, ich glaube, Dr. Rick Decker gegen Dave Patricks fand ich auf jeden Fall noch ein bisschen schwächer. Aber es war ja trotzdem kein schlechter Abschluss. Es war auch nicht übermäßig lang und deswegen war ich da eigentlich ganz zufrieden mit. Wie siehst du das denn?
Ich war erstmal super verwirrt, weil Bobby Beverly ist ja auch eigentlich irgendwie 4-4-0.
Ja, aber der ist das andere VVO.
Ja, genau, das habe ich dann irgendwann auch gemerkt und war dann so, okay, ist das jetzt irgendwie. Ich habe dann erst gedacht, okay, machen sie irgendwie da so ein Fake Number One Contenders-Match raus, so nach dem Motto, ja, es gewinnt jetzt keiner, weil wir alle 4-4-0 sind. Deswegen, es macht ja dann Sinn, wenn du Bobby Beverly da reinsitzt, der das andere 4-4-0 ist. Aber Otis ist ja eigentlich das gleiche 4-4-0 wie sein Bruder, ist ja das Anhängsel von seinem Bruder. Warum ist der im Number One Contenders Match jetzt so quasi? Ich habe dann irgendwann auch gar nicht mehr durchgeblickt, wer zu wem gehört oder wer mit wessen Mutter schläft oder was auch immer.
Ich glaube, die blicken da selber nicht mehr durch.
Ja, das ist es halt wahrscheinlich. Ne? Also es ist halt so, ne? War jetzt der bessere Otis. Ich finde halt Otis super langweilig. Ich finde Otis an und für sich auch ehrlich gesagt ziemlich kacke, muss ich sagen. Bobby Beverly finde ich eigentlich irgendwie noch cool. Also zumindest von den 4-4-0-Leuten oder ehemals oder wieder oder was auch immer. Abseits von Koga mag ich den eigentlich am liebsten. Würde auch sagen, das ist dann der Beste von den Nicht-Koga-Leuten. Na gut, als Alternative hast du dann auch Eric Ryan und Eddie Only.
Und Gregory Iron,
das stimmt. Von daher, ne, ist die Messlatte jetzt auch nicht sonderlich hoch, sagen wir es mal so. Aber Bobby Beverly an für sich finde ich ganz nett. Ja. Ja, Match war dann okay. Ja, ein bisschen besser als Dale Pendricks gegen Redacted, aber dann für mich auch dann das drittschwächste Match der Show, würde ich fast schon sagen.
Eine kurze Sache noch, bevor die da den Abschluss macht. Wusstest du eigentlich, dass da inzwischen auch noch mehr sind bei 4VO? Inzwischen ist nämlich Vincent Nothing auch noch dabei, was logisch ist, weil er der Tech-Partner von Ricky Shane Page ist.
Okay, klar.
Aber Zach Thomas ist zum Beispiel auch dabei. Und Alice Crowley, ich wusste gar nicht, dass 4VO ein weibliches Mitglied hat. Okay.
Ja, das tut mir leid für sie.
Und dann haben wir ja noch 4VO Yellow.
Ja, genau. Und was ist das andere nochmal? Blue, glaube ich, ne?
Nur 4VO. Also in der Datenbank.
Ja, das sind ja die grünen. Also das normale 4VO war doch grün, oder nicht?
Genau.
Ja, genau.
Und Yellow ist Atticus Cougar, Otis Cougar, Zach Thomas und Gregory Iron.
Genau. Das ist quasi 4VO Wolfpack.
Genau, und die waren aber jetzt gefühlt, hatten die in dem Ding auch nur zwei Matches bei Ruthless Pro. Gegen 4VO Blue, genau. Gegen Alice Crowley, Christian Napier und Vincent Nothing.
Das ist übrigens auch unfassbar verwirrend. Da haben du und ich uns auch schon mal von verwirren lassen. Es gibt Ruthless Pro Wrestling und dann gibt es Ruthless Championship Wrestling. Und Ruthless Championship Wrestling, das ist wiederum die Liga von Ricky Shane Page. Aber beide haben beide heißen Ruthless. Beide haben die fast oder eine ähnliche Abkürzung und beide kommen aus Ohio.
Ja, Prost Mahlzeit. Da kommst du
sehr leicht miteinander. Wobei bei Ruthless Pro Wrestling ist ja das Lustige. Wisst ihr eigentlich, wie der Promoter von Ruthless Pro Wrestling heißt?
Ich höre.
Kohlenberg. Das kann. Nicht verwandt oder verschwägert mit Felix.
Christopher Kohlenberg, ich sehe es gerade.
Das ist die Fusion aus Felix Kohlenberg und Jacobi, oder was?
Christian Michael Jacobi, ja.
Aber jetzt gerne, Dieter, was sagst du denn noch zum Match?
Yo, ich sag zu dem Match, Otis finde ich halt, naja, okay. Also nicht gut. Bobby Beverly ist in Ordnung. Ich muss sagen, ich habe dieses Match geguckt, ich war so, ja, ist okay. Ich war dann erst invested bei diesem dummen Ref-Bump, als Atticus kam, als Shiny Shoes kam und Atticus dann diesen schönen Headbutt gegeben hat. Da war ich invested. Und da fand ich es auch blöd und auch verwirrend, dass Otis gewonnen hat, weil warum möchte Dings, dass der gegen seinen Bruder antritt? Machen wir hier Fingerpoke of Doom oder oder turnt dann Otis gegen ihn?
Ich denke, zweiteres.
Ja, ja, natürlich. Wahrscheinlich auch mit dem Titelsieg wahrscheinlich.
Ja, das haben sie ja irgendwie so angedeutet, dass dann Otis mit dem Gürtel posiert hat und Atticus gesagt, ja, gib mal her oder sowas. Und dann hat Otis kurz gezögert und hat das Ding doch gegeben. Weil wir ja noch eine 4VO-Fraktion brauchen.
Ja, wir brauchen ja noch 4VO Purple oder so.
4VO genau. Magenta, ich bin der Anführer. Ich hab das zuerst gehört. Und wie gesagt, ich fand's aber, wie gesagt, alle Matches davor fand genau, ich
kannst,
schon
du kannst gerne schon ein Gesamtfazit besser. Ziehen.
Ja, mein Gesamtfazit. Also ich muss sagen, mein Gesamtfazit von der Show ist ich bin mir irgendwie unschlüssig, weil ich fand sie richtig gut. Es war natürlich auch meine erste komplette ICW No-Holds-Barred-Show, die ich gesehen habe. Aber die hat halt abgeliefert. Sebastian hat hat 9 Punkte gegeben bei Cage Match.
Das passiert nicht oft.
Das passiert nicht oft. Ich bin dann eher so bei 8,5.
Ja, verständlich.
Und war aber sonst gut. Doch, war sehr, sehr gut. Definitiv. Und natürlich mit Hoodfoot gegen Nathan Monry natürlich da auch was geliefert. Muss halt auch sagen, wenn ich jetzt meine Top 3 Matches des Monats mir so angucke, ist halt auch ein wilder Mix. Du hast Kenny Omega gegen Gabe Kidd. Du hast Will Ospreay gegen Will Ospreay gegen Buddy Matthews und dann hast du dieses Match. Also one is not like the others mäßig. Aber spannend.
Du, wie siehst du das denn so insgesamt?
Ich fand's auch eine richtig gute Show. Tatsächlich, also so am Anfang war so ein bisschen, ne, so ein bisschen kleinerer Start, dann die Mitte war wirklich gut, dann hat es gegen Ende so ein bisschen wieder abgeflacht, aber overall war es schon eine gute Show. Es war dann ein bisschen nur kleinere Sachen, ein bisschen solidere Sachen dabei, deswegen könnte ich jetzt irgendwie, kann ich nicht voll die 9 Punkte gehen, aber so bei 8 wäre ich dann schon dabei. Ja. Naja, also gerade das Hood-Foot gegen Nathan Mowry-Match war halt insane halt, ne? Also das kann man auch wirklich schwer jemandem erklären, der es nicht gesehen hat. Ne? Also wenn du Deathmatches gut findest oder gar magst, dann führt da diesem Match nichts vorbei. Dann musst du dir das angucken. Dann musst du dir diese Show auch angucken, meiner Meinung nach. Dann ist es schon Must-Watch.
Ja.
Auch nur sowas wie John Wayne Murdoch gegen Danny DeManto war gut. Tanking Man, das war noch ganz gut. Redacted, der sich kurz gehalten hat, war nicht schlecht. Also overall war es schon echt gut. Also so von den reinen Deathmatch-Shows, die ich so gesehen habe, war es sicherlich mit einer der besten.
Definitiv.
Einem der krassen Deathmatches, die ich auch so je gesehen habe. Also, so, ja, Fazit war eine echt sehr gute Show.
Jo.
Also ich würde mal als Fazit vielleicht einmal sagen, dann kannst du gerne wieder.
Ja.
Ich würde sagen, also von den reinen Deathmatch-Shows war es wahrscheinlich auch eine der besten, die ich je gesehen habe. Und Hood-Foot gegen Mowry war auch eines der krassesten Deathmatches, was ich jemals gesehen habe. Das Einzige, was mir jetzt eigentlich noch einfällt, was ich noch ein bisschen besser fand, war dieses Match, wo Tremont quasi dann erstmal ein Jahr Pause danach gemacht hat gegen Ricky Shane Pate, also der zumindest vorläufige Abschied für ein Jahr, das war wirklich sehr, sehr gut. Aber das hier war auch sehr stark und ich finde es schon schön zu sehen, weil ich gucke die Shows ja jetzt in der Raumzeit immer wieder und gerade wenn sie in der TWE-Arena sind, aufgrund meines persönlichen Bezuges dahin. Aber ich finde schon toll zu sehen, wie viele sich jetzt auch diese Show angeguckt haben, wie das jetzt auch so ein bisschen die Runde gemacht hat. Und ich hoffe auch für ICW Nords, dass das vielleicht auch sowas ist, womit sie mehr Bekanntheit erreichen. Also wenn ich jetzt schon sehe, dass zum Beispiel 2 Matches, sowohl Hood-Foot gegen Mowry als auch der Opener, schon Wertung bei Cage schon zu haben, das ist ja alles nicht selbstverständlich für so eine Liga. Also das freut mich auf jeden Fall sehr. Ja, Dieter, sag du gerne noch, was du sagen wolltest.
Habe ich vergessen tatsächlich. Sorry.
Kommt.
Genau, jetzt hab ich's. Also man muss halt sagen, bei Hood-Foot gegen Mowry ist es jetzt auch kein Match, Leute, weil ich kenne das, ne, von mir selber. Wenn man Leuten mal Wrestling zeigt, ich mach das immer ganz gerne. Du war ja auch schon dabei, wenn man Leuten Wrestling, wenn ich wie vor allem einer bestimmten Person Wrestling zeige, man hat mal Ambition gezeigt, man hat mal so ein Lucha hier Karat Sonntag Ding gezeigt oder einfach so ein Wrestling Match. Aber ich würde jetzt unbefleckten Personen, sag ich mal, nie dieses Match zeigen.
Nein. Das ist schon was für die Kenner oder auch für, das ist ja schon sehr nischig, dann sage ich mal auch, ne? Das musst du schon jemandem, der auch drin ist, der auch Deathmatch Wrestling zumindest was abgewinnen kann, kann man das zeigen. Das kannst du niemandem irgendwie Außenstehendes zeigen. Zumindest nicht, wenn du willst, dass er Interesse weiterhin hat.
Genau. Danach. Wie gesagt, ich hatte ja auch überlegt, zu sagen, Marcel, guck dir das mal an, aber da weiß ich halt, also ohne es böse zu meinen, da weiß ich ja, den wirst du es nicht erreichen, weil der da nur ein bisschen Hardcore ist, okay. Aber da weiß ich halt, das wird viel zu viel für ihn sein.
Ja.
Und wie gesagt, das ist, ne, Leute, die drauf für offen sind, denen sollte man das ans Herz legen. Ich bin auch froh, dass ich auch die gesamte Show geguckt habe. Das hat wirklich Spaß gemacht, weil, jetzt sage ich mal was, ich gucke ja jetzt, ihr wisst ja auch warum, ich gucke jetzt seit ein paar Wochen einfach ein bisschen weniger Wrestling. Und wenn ich was gucke, habe ich stellenweise eine Erwartungshaltung oder will das auch wirklich gucken und gucke das jetzt nicht einfach nur des Guckens wegen. Und dass ich jetzt sage, in meiner Zeit gucke ich jetzt ausgerechnet ICW nur Holzbad.
Ja.
Und bin dann so begeistert davon, das heißt ja natürlich was. Und dann hat es auch natürlich Wert, dass ich sage, guckt euch das an, aber ihr müsst wissen, worauf ihr euch einlasst, Leute.
jeden Fall.
Bevor die Zuhörer sich jetzt irgendwie Sorgen machen oder so, weil die da ja gerade gesagt hat, wenn er sich jetzt Sachen anguckt, guckt er sich nur noch Sachen an mit einer gewissen Erwartungshaltung oder wo er halt das Gefühl hat, das wird gut. Keine Sorge, Hammerstein-Ballroom guckt er sich trotzdem an, da macht er mal eine Ausnahme.
Aber ja, genau. Ja, auf dieser Ebene würde ich sagen, außer ihr habt noch was.
Nee, nein. Das kann man sehr gerne beenden. Auf jeden Fall, ja, hat mir großen Spaß gemacht, war cool, dass wir
ja, cool.
mal in der Konstellation gesprochen haben. Vielen Dank, dass du dabei warst, Drew. Und
gerne.
Vielen Dank, dass es bei dir auch noch so spontan geklappt hat, Dieter. Und in dem Sinne.
Wir müssen uns bei IWTV bedanken.
Ja, das stimmt.
Wir müssen uns bei IWTV bedanken bei mir. Also, das Ding ist ja, klar, liegt auch manchmal oft an Zeit und an so. Aber so bei IWTV-Shows liegt es oft bei mir auch einfach dieses, ja, ich kann zwei Matches gucken, dann will IWTV nicht mehr und dann vergesse ich es auch einfach, weil ich dann auch keinen Bock mehr habe.
Also ich muss halt sagen, ich hatte früher die Probleme, aber seit dem letzten Update habe ich die nicht mehr.
Also bei mir kommt aufs Gerät an und wie gesagt, und anscheinend auch drauf an, wann ich es gucken möchte.
Ja. Es kann natürlich auch immer mal, das kann ich natürlich auch mal immer mal mit Internetleitung sowas zu tun haben, das kann natürlich auch immer dazu kommen.
Aber ja, wie gesagt, nee, vielen Dank.
Vielen Dank. Und
dann hören wir uns.
Hören wir uns. Tschüss.
Tschö.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.